Lass uns Platz nehmen.
Komm, Heiliger Geist, das war unser Gebet heute Abend. Wir laden den Heiligen Geist ein. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Glaubt ihr das? Ohne den Heiligen Geist funktioniert nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn der Geist Gottes nicht da wäre, kann man den Laden zumachen. Es ist genauso, als wenn man eine perfekte Fabrik hat und man hat alle Maschinen da, man hat alle Geräte da, man hat alle Pläne da, aber da fehlt der elektrische Strom. Der elektrische Strom macht den Unterschied. Und so ist auch der Heilige Geist. Es ist der Strom Gottes. Heute ist mein Thema der Schöpfer und das Geschöpf, also du und ich, und oder Gott und du und wir, wie auch immer, Gott und der Heilige Geist. Wir haben gestern das Thema gehabt, Gott übertrifft sich selbst. Also Gott ist viel größer, als wir denken, als wir in Worten ausdrücken können. Und dann, heute wollen wir also, dass wir von Gott abhängig sind, von diesem mächtigen, starken Gott, der alles kann, dem nichts unmöglich ist. Und dass alle meine Quellen in ihm sind. Und das sind auch so die Themen der nächsten Woche bis Ostern, eigentlich bis Jesus auferstanden ist. Er ist auferstanden, aber wir wollen ja das alles nochmals nachvollziehen. Ganz herzlich eingeladen für morgen früh. Da wird das Thema sein, bewältige deine Krisen. Hast du eine Krise? Und wir haben oft eine Krise. Und wie bewältige oder wie überwinde ich meine Krise oder wie kriege ich meine Krisen im Griff? Komm, Heiliger Geist, das ist der Schlüssel. Je mehr Heiligen Geist du da hast, desto leichter bewältigst du deine Krisen. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, entdecke deine Kraftquellen. Entdecke deine Kraftquellen. Aber der Einstieg ist heute Abend. Ich lade auch dann für Karfreitag ein. Nein, zuerst mal Donnerstag. Wir haben sogar am Donnerstag einen Gottesdienst für die, die wollen. Keiner muss kommen. Es ist also ein Fußwaschungsgottesdienst. Johannes 13 in der Bibel, kannst du es nachlesen, was es ist. Ich will da nicht viel erklären. Sei dabei. Mein Thema wird sein, als so kurze Anleitung, Gotteskinder sind Diener. Die sind nicht Minister. Im Englischen heißt Pastor Minister. Also wir sind keine Minister oder solche, die herrschen, sondern wir sind Diener Gottes, wir dienen einander. Jesus diente seinen Jüngern und Fußwaschung ist ein Zeichen, ich bin ein Kind Gottes, ich diene. Menschen, die nicht Füße waschen können, die kritisieren, die nörgeln, die haben an allem was auszusetzen, denen kann niemand was recht machen. Also, aber Menschen, die Füße waschen, die sind unten genug angekommen, tiefer geht's nicht mehr als bei den Füßen, zu den Füßen. Und so Fußwaschung wird ein besonderer Gottesdienst sein, wo du dich demütigen kannst, wenn du willst. Das ist ein Willensakt. Ich will meinem Bruder, meiner Schwester dienen. Ich will für sie da sein. Und ich bin bereit, ein Sklave zu sein. Jesus hat dann den Dienst eines Sklaven übernommen, als er dort den Jüngern die Füße gewaschen hat. Also es ist nicht einfach, ich herrsche, ich bin Sohn Gottes, mir müssen sie die Füße waschen. Du siehst ja da, was der Petrus alles da dem Herrn vorgehalten hat. Herr, nicht du musst mir die Füße waschen, ich muss dir die Füße waschen. Nein, nein, sagt der Herr, ist gut. Weißt du, wenn dir der Bruder nicht dienen darf und kann, dann kannst du gar nicht aufgebaut werden. Wir müssen uns einander ermutigen zum Dienst und bereit sein, sich bedienen zu lassen. Ich kann meine Füße zu Hause waschen. Es geht nicht darum, dass ich meine Füße da gewaschen bekomme und was Besonderes. Nein, es ist etwas bereitwillig, sich was gefallen zu lassen, was sich schenken lassen, was annehmen zu können. Und zwar, das ist ein praktischer Dienst. Christentum ist etwas Praktisches. Ist nicht nur so für den Kopf und für den Geist und für die Seele. Nein, es ist für Hände und Füße. Dafür ist der Glaube da. So, und dann Karfreitag um 10 Uhr Gottesdienst, hier werden wir auch das Abendmahl halten. Wir werden nicht am Sonntag das Abendmahl haben, sondern hier. Denn das ist eine gute Sitte, dass Jesus hat sein Blut vergossen und das ist etwas, was er den Jüngern zurückgelassen hat, sein Blut und sein Fleisch und so weiter. Dann am Samstag werden wir über die Erlösung uns Gedanken machen. Die Hölle ist entmachtet. Die Hölle hat mir nichts mehr zu sagen. Der Teufel hat nichts mehr zu melden. Der Teufel hat verloren. Jesus hat auf dem Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Also wir wollen den Sieg Jesu feiern. Normalerweise, gerade Samstag ist so ein stiller Tag. Da weiß man gar nicht, was man richtig anstellen darf und kann. Aber wir wollen den Sieg Jesu preisen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und dann kann man durch die Straßen laufen. Es ist vollbracht. Wir haben gesiegt. So, und dann am Ostersonntag um 10 Uhr Gottesdienst, mit Ostern fängt was Neues an. Wäre Jesus nicht auferstanden, kannst du deinen Glauben einpacken. Aber er ist auferstanden. Er lebt. Mein Jesus, der er lebt. So, der Schöpfer und das Geschöpf. Also, das hängt alles in diesem Paket zusammen, was Gott auf mein Herz gelegt hat, was ich mit euch teilen möchte. Es ist so wichtig. Ich habe eines festgestellt. Wenn wir nicht mit Gott in Ordnung sind, wie auch immer, alles arbeitet gegen uns. Als wenn wir verflucht wären. Und wir sind verflucht. Denn die Gnade Gottes ist nicht da. Die ganze Schöpfung, die ganze Natur, da sogar eine Mücke kann uns stechen und wir fallen tot um. Sogar die Mücken sind dann gegen uns. Alles, wir sehen die ganzen Heuschreckenplagen und die ganzen Plagen, was wir so in der Bibel haben, das beim Ausdruck der Kinder Israel. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, dann läuft gar nichts mehr. Dann macht die Schöpfung nicht mehr mit. Das Land spuckt die Israeliten raus. Siehe Kanaan damals, die wurden in der Gefangenschaft vertrieben. Das Land wurde Wüste und so weiter. Das Geschöpf und der Schöpfer, wir sind voneinander abhängig. Gott braucht dich und du brauchst Gott. Was würde Gott ohne dich machen? Naja, da würde 10 andere finden vielleicht. Aber du bist für Gott so wichtig. Gott sagt, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Wir sind aufeinander angewiesen. Ich bin auf Gott angewiesen und Gott ist auf mich angewiesen. Stell dir mal vor, ich wäre nicht hierher gekommen, würde nicht predigen. Gewiss, hätte jemand anders geschickt. Aber du könntest nicht die Predigt hören, die du von mir jetzt heute Abend hörst. Wir sind fast, also Gott und der Mensch, du und Gott, wir sind fast wie Sklaven. Wir sind voneinander abhängig. Gott will uns dienen und wir müssen Gott dienen. Und wir sind einander verpflichtet. Wir sind einander verpflichtet. Du sollst den Herrn lieben von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von allem, was in dir ist. Und wir sind einander verpflichtet. Ständig miteinander verbunden. Vergiss Gott und du kannst dein ganzes Leben vergessen. So, die Welt ist voller göttlicher Gesetze. Ganz hingehen, wo du willst. Die Schwerkraft, was würdest du unter der Schwerkraft machen? Oder Licht und Finsternis, was würden wir ohne Geheimnisse des Lebens machen? Wer die Geheimnisse des Lebens nicht versteht, diese Zusammenhänge, diese Rückkopplung, voneinander abhängig sein, aufeinander angewiesen sein, wer das nicht versteht, der versteht das Leben nicht. Die Bibel sagt, versuch einen Narren nicht zu belehren. Wenn einer nicht begreifen will, sollst du lassen. Verstehst du? Sag, naja, du kapierst nicht. Auf Wiedersehen, wir gehen weiter. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die was wissen und was erfahren möchten. Aber versuch nicht, jemand, der nicht verstehen will, zu belehren. Also ich habe aufgehört. Ich versuche niemanden zu überzeugen. Wenn der nicht lernfähig ist, wenn der nicht seinen Horizont erweitern möchte, wenn er nicht weitergehen möchte, dann versuche ich nicht, jemand krampfhaft zu beweisen. Das ist genauso, wenn ich dann einer meiner kleinen Enkeln versuche, was erklären von der höheren Mathematik oder Weltraum und so weiter. Der hat keine Ahnung. Obwohl manche Kinder mehr Ahnung haben wie manche Erwachsene. Obwohl. So. Der Heilige Geist drängt sich auch nicht auf. Gott drängt sich auch nicht auf. Aber wenn wir das lernen. Weißt du, es ist ein Geheimnis. Alle, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und die fahren auf wie Adler. Das ist schon das Geheimnis des Zusammenhangs. Alle, die auf den Herrn harren. Wenn du anfängst, auf Gott zu harren, auf Gott zu vertrauen, auf Gott zu warten, mit Gott zu reden, und zwar du, und nicht, dass du jetzt einen Priester einschaltest oder irgendwie einen Pastor oder Prediger oder irgendjemand anders. Nein, du bist der Mann, du bist die Frau, die mit Gott redet und kommuniziert. Wenn du anfängst, mit Gott zu reden, du, da passiert was, da geschieht was. Was wären wir Menschen ohne Gott? Und was wäre Gott ohne den Menschen? Gewiss, wir hätten hier Urwald und die Tiere würden sich sauwohl fühlen. Weißt du, die Welt wäre schön, wenn wir den Menschen nicht hätten. Aber der Mensch hat gestaltet diese Welt, die Erde. Und Gott hat gesagt, macht die Erde euch untertan und bebaut die Erde und vermehrt euch, kultiviert die Erde, macht das Beste. Es wäre auch so ohne Gott, ohne den Menschen gegangen. Aber der Mensch hat was draus gemacht. Die Städte gebaut, Kanäle gebaut und er hat auch die Erde natürlich verwüstet. Das hat er auch gemacht. Was wäre ein Kind ohne Eltern? Könnte man vielleicht so fragen, um das Bild zu verstehen, Gott und wir. Was wäre ein Kind ohne Eltern, so ein Baby, ein Säugling? Wird vielleicht auch überleben irgendwie. Da würde sich vielleicht Hund oder Katze sich seiner annehmen oder ein Wolf. So wie die bei den Römern oder irgendwo passiert, solche Dinge passieren auch. Aber was wäre ein Kind ohne Eltern? Und was wären die Eltern ohne Kinder, wenn sie alt sind? Wenn sie nachher nicht mehr können und nicht mehr geht, wer würde ihr Leben, wer würde sie versorgen? So, was wäre ein König ohne Land? Das gilt auch jetzt für Gott. Was wäre Gott ohne uns Menschen? Was wäre ein Volk ohne König? Lass uns mal nur drüber nachdenken. Die meisten Menschen nehmen das also selbstverständlich. Nein. Wir sprechen heute über das Gesetz der Abhängigkeit. Wir sind als Geschöpfe vom Schöpfer abhängig. Und zwar absolut. Aber umgekehrt auch wieder. Denn Gott ist mit der Schöpfung nicht fertig gewesen. Macht euch die Erde untertan. Weil, was nützt es? Weizen kann wachsen. Aber Brot kann, das Getreide backt kein Brot von selbst. Brot entsteht nicht von selbst. Da braucht es den Menschen, der das macht. Steine, da gibt es überall. Aber Häuser werden nicht einfach nur von Steinen zusammengerückt, dass die Sterne zusammenrücken. Nein, da muss der Mensch, der Schöpfer, hier auf dieser Erde, der Mensch ist der Schöpfer auf dieser Erde. Gott ist der große Schöpfer über alles. Und der Mensch ist der kleine Schöpfer im Kleinen. Und deshalb, da was den Menschen am allermeisten befriedigt ist, wenn er kreativ sein kann. Egal was. Selbst wenn er nur basteln kann, einen Körper flechten kann oder irgendetwas mit den Händen formen kann. Deshalb eine der Lieblingsbeschäftigungen bestimmter Menschen ist einfach modellieren. Der Mensch will kreativ sein. Der will aus irgendetwas, aus seinen Ideen, aus seinem Geist, aus seinen Träumen was machen. Und er ist voller Ideen. Er ist voller Ideen. Es sei denn, er ist verblödet. Und viele Menschen, die sind nicht mehr kreativ, weil sie den Geist Gottes nicht mehr haben. Und alle, die den Geist Gottes haben, die sind durchweg kreativ. Alles, was Gott ist, das ist auch der Mensch im Kleinen. Macht auch im Kleinen. Will auch im Kleinen. Er will herrschen. Der Mensch will herrschen. Also, das ist auch Gottes Eigenschaft. All diese Tugenden Gottes, was Gott im Himmel hat, das will der Mensch. Der will Befehle austeilen. Der will kommandieren, der will über die Tiere herrschen, verfängt er immer ganz klein. Der will alles kontrollieren, er will so sein wie die Tiere, er will das erreichen, diese Kräfte freisetzen. Du bist geschaffen als Ebenbild Gottes. Also wir sind auf Gott veranlagt. Also wir haben so viele Eigenschaften, so viel Tugenden Gottes. Wir sind also sein Ebenbild. In Matthäus 22, Vers 15, da heißt es, hier, die Pharisäer stellten Jesus eine Frage, wird erzählt, und es ist eine interessante Geschichte. Ich möchte diese Geschichte von dem Steuern zahlen, von diesem Groschen, ich will hier etwas ganz Bestimmtes mal sagen, mal anders vielleicht, als du gewohnt bist. Da kommen die Leute zu Jesus und sagen, müssen wir Juden den Römer Steuern zahlen? Und dann sagt Jesus, zeigt mir eine Münze. Und dann zeigt jemand die Münze. Jesus hat keine Münze gehabt, ganz bewusst, weil Juden tragen kein Bildnis. Die Juden tragen kein Bildnis, die sollen kein Bildnis machen und die haben also vom Kaiser auf jeden Fall kein Bildnis. Dann zeigt, wessen Bild trägt die Münze? In Matthäus Kapitel 22. Wessen Bild trägt die Münze? Dann sagt einer davon, ja, des Kaisers. Und dann sagt Jesus, gib dem Kaiser, was Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Da steckt eine ganz große Wahrheit, was Jesus gesagt hat. Eigentlich, das ist ein großer Teil des Evangeliums. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Man muss jedem das Seine geben. Jedem das Seine, was ihm zusteht. Gib Gott, was Gott gehört, und gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Eigentlich ist es eine ganz, ganz revolutionäre Aussage. Das, was Jesus damals den Juden oder so beiläufig gesagt haben, da waren ja römische Soldaten, die haben zugehört. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott ist. Also, dann haben die Römer gedacht, ja, das sagt nichts Rebellisches. Das sagt ja was Normales. Gib dem Kaiser und Gott, was Gott ist. Aber weißt du, die Juden, die Jesus diese Falle stellten, die haben genau verstanden, was er sagte. Gib dem Kaiser, was Kaiser gehört und dem Gott, was Gott gehört. Und wir haben gehört bei der Klage, das war auch eines der Anklagepunkte bei der Kreuzigung. Wir haben gehört, er hat gesagt, dem Kaiser soll man keine Steuer zahlen. Hat er das gesagt oder hat er das nicht gesagt? Letztendlich hat es gesagt. Weißt du, was Jesus wirklich gesagt hat? Also bitte, das ist jetzt manchen religiösen Leuten, das passt nicht ganz so, aber ich möchte sagen, Jesus hat gesagt, gib Gott, was Gott gehört und gib dem Kaiser, was Kaiser gehört. Was gehört vom Heiligen Land dem Kaiser, vom Rom? Der hat das Land abgeholzt, der hat die Männer getötet, der hat alles ausgeraubt, ausgesaugt, Steuern bis in die Höhe getrieben, bis geht nicht mehr. Gibt dem, und dem gehört vom gelobten Land nichts, kein nichts. Jesus hat gesagt, gib dem einen Tritt und jagt dem zum Kuckuck. Das hat er gesagt. Denn wir haben gehört, er hat gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuer zahlen. Dem gehört gar nichts im gelobten Land. Also siehst, Jesus war sehr politisch, sehr revolutionär. Aber mir geht es nicht um diese Sache, sondern mir geht es, gib jedem dem, was ihm zusteht. Gib jedem das, was ihm zusteht, Ehre, dem Ehre gebührt. Wenn, was gehört dem Menschen? Das sollte man dem Menschen geben. Also Anerkennung, Achtung, Unterstützung, Hilfe etc. Gib dem Staat, was dem Staat gehört, Kirche, was der Kirche gehört, dem Teufel, was dem Teufel gehört, oder Gott, was Gott gehört. Was gehört dem Teufel eigentlich auf dieser Welt? Überlege einmal, was gehört dem Teufel auf dieser Welt? Gib dem Teufel, was dem Teufel gehört. Du sollst dem Teufel davonjagen. Dir gehört gar nichts mehr. Denn er ist hier, er hat nichts verdient, er hat nichts geschaffen. Im Gegenteil, der zerstört nur permanent. Gib ihm, was ihm gehört. Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Macht. Die Macht des Kaisers und die Macht des allmächtigen Gottes. Zwei Mächte. Und wir müssen uns entscheiden, welcher Macht möchte ich dienen? Schöpfer, der alles gemacht hat. Schöpfer des Himmels und Schöpfer dieser Erde. Wir können also zwischen diesen zwei Mächten nur hin und her pendeln. Gott oder Kaiser. Entweder verfügt der eine über uns oder verfügt der andere über uns. Verfügt über dich der Kaiser, die Regierung, der Staat möchte unsere Kinder haben. Schon nicht einmal gleich nach der Entbindung möchten sie am liebsten die Kinder haben, aber das geht nicht so weit und so schnell. Aber schon im Kindergarten, da möchten sie schon unsere Kinder haben. Gibt dem Staat, was dem Staat gehört. Deshalb gibt es viele Christen, die einfach ihre Kinder zu Hause erziehen wollen oder auch Schulen, christliche Schulen, die wollen dem Staat nichts geben, denn der Staat verzieht anstatt erzieht. Die Kommunisten oder die Katholiken sagen, gib uns ein Kind bis 5 Jahre und das Kind gehört uns. Genau das ist es. Die Tyrannen, die Diktatoren, also Menschen dieser Welt, die wollen die Kinder so schnell wie möglich haben und dann kannst du haben. Ab 5 kannst du die Kinder und die Leute haben. Deshalb ist Kinderarbeit ganz was Wichtiges. Kinder gehören Gott. Gib uns ein Kind bis 5 Jahre und es gehört uns. Also gib dem Kaiser, was Kaiser gehört, gehört ein Kind. Dem Kaiser, dem Staat? Nee, es gehört Gott. Und wir sollen dafür beten, lasse die Kindlein zu mir kommen, hat der Herr gesagt. Erlaubt die Kinder zu mir zu kommen. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Es ist also Gottes Anliegen, lasse die Kinder zu mir kommen. Aus denen wird eines Tages etwas, kann etwas werden, wenn sie zu Jesus kommen. Also wir Menschen können nicht neutral sein, Gott oder Kaiser. Und das ist etwas ganz Wichtiges, auch heutzutage. Wir haben Gesetze, wir merken gar nicht, die Gesetze werden gegen Christen gemacht. Durchweg. Alle politischen Gesetze. Nicht das, was Verkehr regelt oder die Infrastruktur. Nein, es sind so viele andere Gesetze. Das muss abgeschafft werden. Da müssen Kreuze abgeschafft werden. Da muss das Schulgebet abgeschafft werden. Da muss ja so vieles abgeschafft werden. Und es ist schon so viel abgeschafft worden, dass wir es gar nicht merken. Auch der Ruhetag. Das verkaufsoffene Sonntag. Und da rennen die Leute auf dem Flohmarkt und überall rum, anstatt dass sie in die Kirche gehen. Also, da ist so vieles abgeschafft und wir haben gar nichts gemerkt inzwischen. So, irgendjemand wirst du gehören, irgendjemand wirst du dienen, entweder den irdischen Mächten oder den himmlischen Mächten. Gott oder Kaiser. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, heißt es in der Heiligen Schrift. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wem gehörst du jetzt? Meine erstälteste Tochter, die spielt mal so mit ihrem Gokart oder ihrem Dreirad, fährt rauf und ab und da kommt ein Polizist auf dem Gehweg vorbei. Und dann sagt sie, und wir gucken zu, weil wir, meine Frau und so, wir haben ein bisschen beobachtet. Und dann guckt sie zu und dann steht der Polizist vor meiner Tochter und sagt, ja, Mädel, wem gehörst du? Und dann sagt sie, ich gehöre dem Heiland. Sagt dann der Polizist, ja, du gehörst dem Heiland. Ich gehöre dem Heiland. Wem gehörst du als Mensch? Werde dir einmal bewusst, wem gehörst du wirklich? Überleg einmal. Weißt du, wir Christen, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, wem gehörst du? Werd dir bewusst, wem gehörst du? Wem gehörst du? Und dann wirst du dich nicht mehr von jedermann kommandieren lassen. Dann wirst du dich nicht mehr von der Regierung, von Trends und Medien dich dirigieren lassen. Wem gehörst du? Geschöpf und Schöpfer. Wessen Bild trägst du? Des Kaisers oder Gottes? Wir sollen im Ebenbild Gottes gestaltet werden, geprägt werden. Wessen Stempel, wessen Aufdruck? Welche Prägung, welches Siegel trägst du in deinem Leben? Gottes oder des Kaisers? Einem oder dem anderen. Du kannst nicht beides haben. So Mischmasch. Viele Christen wollen beides. Sie wollen bei jeder Beerdigung die Leiche und bei jeder Hochzeit der Bräutigam sein. Sie wollen immer die wichtigste Person sein. Nein, du musst dich entscheiden, entweder die Leiche oder Bräutigam. Einem wirst du zum Gehorsam verpflichtet sein, Gott oder Kaiser. Einem wirst du deine Steuern zahlen. Einem wirst du deinen Zehnten geben, Gott oder dem Kaiser. Überleg einmal, entweder wir leben nach menschlichen Gesetzen oder wir leben nach göttlichen Gesetzen. Wobei die göttlichen Gesetze die menschlichen Gesetze nicht ausschließen, im Gegenteil. Da kannst du das Recht halten. Die 10 Gebote, das sind keine göttlichen Gesetze, die 10 Gebote. Diese 10 Gebote sind für das zwischenmenschliche Leben gegeben. Du sollst nicht begehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Das sind alles menschliche Gesetze, die haben mit Gott nicht viel zu tun. Du sollst keine anderen Götter haben, ja. Und du sollst den Namen des Herrn heiligen. Aber sonst ist es alles zwischenmenschliche für diese Erde. Also wenn du göttliche Gesetze beherzigst und ausführst und nach Gott lebst, wirst du nicht bei Rot über die Ampel laufen. Verstehst du? Wirst du dich in Acht nehmen? Wirst du keinen in Gefahr bringen oder niemanden beleidigen? Die Münze trug das Bild des Kaisers und der Mensch trägt das Bild Gottes. Du bist eine wandelnde Münze. Eine rollende Münze. In der Bibel wird erzählt eine Geschichte, da hat eine Frau ihre Münze verloren und suchte so lange, bis sie fand. Und weißt du, was es ist? Der Mensch hat sein Image verloren. Sein Bild. Die meisten Menschen wissen nicht, wer bist du? Bin ich Mann? Bin ich Frau? Bin ich Deutscher? Bin ich Ausländer? Mir ist eigentlich egal, was ich bin. In jeder Kultur bin ich das, was gerade mir passt. Den Europäern bin ich ein Europäer. Wenn ich dann in afrikanische Gottesdienste bin oder in farbige Gottesdienste bin, dann weiß ich nicht, bin ich weiß oder schwarz. Am Schluss, als ich in England evangelisierte, nach 3 Wochen wusste ich nicht mehr, welche Hautfarbe ich habe. Ich habe mit den farbigen Geschwistern gewohnt, mit ihnen gegessen, auch so scharf wie sie und noch schärfer manchmal. Also ich habe gar nicht gemerkt. Weißt du, das Äußere spielt dann keine Rolle mehr, weil das Herz, wir sind eins. Welche Münze bist du? Und viele Menschen haben ihre Identität verloren, wissen nicht mehr, was bin ich? Bin ich Jude? Und die meisten Juden sind gar keine Juden. Die meisten Juden, die sich hier bei uns Juden schimpfen und Juden nennen, das sind Kassaren. Das ist ein Volk aus dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus, die zum Judentum übergetreten sind, im Osten Russlands und so weiter. Und das sind Kassaren. Die sind keine richtigen Juden. Wenn du die Gene untersuchst und so weiter, dann würdest du feststellen, dass die nennen sich Juden, aber sind keine Juden. Die einzigen vernünftigen Juden, die Juden sind, sind die spanischen Juden. Und alle, wo so González heißen, die haben jüdische Wurzeln. Aber die anderen Juden, die von Osten kommen, von Russland, Polen und so weiter, sind keine Juden. Lass die Gene untersuchen und wirst feststellen, das ist nicht so. Also, und jetzt, was bin ich denn? Und deshalb, im Judentum sagt man, die Mutter sagt es, du bist ein Jude. Oder, wer ist überhaupt ein Jude? Ja, wenn der Jude selber sagt, ich bin ein Jude, oder die anderen sagen, er ist ein Jude. Also diese Regeln, das kannst du rätseln rabbinisch. Wer ist jetzt ein Jude? Und deine Identität, finde deine Identität. Wer ist ein Christ? Der katholisch ist, der evangelisch ist. Aber was ist jetzt, was schreibst du auf deiner Lohnsteuerkarte? Wenn du deine Lohnsteuererklärung machst, schreibst du, ich bin Heide, ich bin gar nichts. Ja, eigentlich müsste es sein. Was schreiben die Freimaurer, was schreiben die Sozialisten, Kommunisten oder was weiß ich, die anderen? Im Dritten Reich hat man hingeschrieben, gottgläubig noch. Und zwar, was bist du? Welche Identität hast du? Normalerweise schreibt man bei uns in Deutschland auf der Lohnsteuerkarte VD, verschiedene. Da passt alles rein. Aber was dieses Verschiedene, was bist du? Freikirchler? Und da gibt es Haufen Freikirchler. Baptisten sind Freikirchler, Methodisten sind Freikirchler, Pfingstler sind Freikirchler. Hast du deine Identität? Christ. Ja, Christ. Oder selbst wenn es Moslems, selbst die Moslems sind so unterschiedlich untereinander. Nicht alle Moslems sind gleiche Moslems. Alle 50 Kilometer gibt es eine andere Schattierung von denen. Und es steht und fällt mit dem Iman. Also, es ist nicht unbedingt Moslem ist Moslem. Und deshalb, wir schmeißen alles in einen Topf und sagen Moslem. Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Also, von wem stammst du ab? Wer bist du? Welche Identität hast du? Das, was du ganz sicher weißt, dass du ein Mensch bist und kein Affe. Und dass du von der menschlichen Zelle abstammst. Nicht wie Haeckel einmal gesagt hat, ich bin meiner Schwester begegnet, als er einen Affen gesehen hat im Zoo. Ich bin meiner Schwester begegnet. Nein, das sind Geschöpfe Gottes, die Tiere. Und Gott segnet die Tiere. Und die Tiere sind Gott viel näher dran als manche Menschen. Im Psalm Kapitel 4, Psalm 4, Vers 7 heißt es, Herr, der Glanz deines Angesichts ist in uns eingezeichnet. Der Glanz deines Angesichts ist in uns eingezeichnet, eingebrannt. Habt ihr schon mal vielleicht was von dem Turiner Leichentuch gehört? Also, da macht man sehr viel Zirkus, sehr viel drum und dran. Also, ich lasse es dahingestellt, ich will jetzt nichts darüber sagen, aber mit diesem Tuch ist ein Geheimnis. Und sollte eigentlich das Bild Jesu tragen, den Gekreuzigten, weil die Wunden sichtbar sind. Und hier heißt es hier in Psalm 4, Vers 7, Herr, der Glanz deines Angesichts ist in uns eingezeichnet. Also Wissenschaftler sagen, das Licht der Auferstehung, das Osterlicht war so stark, dass in den Schweißtuch Jesu das Bild Jesu eingebrannt wurde. Und das ist genauso, wie wir in der Fotografie haben. Also da wird fotografiert und da wird das Bild festgehalten, eingebrannt. Hell und dunkel, weit mehr nicht. Und so, Herr, dein Glanz, deines Angesichts ist in uns eingebrannt. Du trägst ein Brandzeichen. In dir, in dem Augenblick, wo der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist, in dem Augenblick, wo du in der Gegenwart Gottes standst, in dem Augenblick, wo du den Herrn gesucht hast und zu Gott gekommen bist, ist das Angesicht Gottes eingebrannt. Plötzlich hast du nur eine Sehnsucht, ich möchte so sein wie Jesus. Ich möchte so leben wie Jesus. Ich möchte so denken wie Jesus. Ich möchte so wahrgenommen werden wie Jesus. Herr, der Glanz deines Angesichts ist in uns eingezeichnet. Guck mal, Moses war auf dem Berg, redet mit Gott diese 40 Tage oder 80 Tage, je nachdem, was du da glaubst und nimmst. Und er redet mit Gott und er kommt runter und sein Angesicht strahlt. Und ich beobachte Menschen, die viel beten, Menschen, die viel Gemeinschaft mit Gott haben, Menschen, die sich zurückziehen und nicht unter den Menschen rumlaufen und versuchen, da ihr Image aufzupolieren, sondern die bei Gott zu Gott gehen und Gott ihr Image aufpoliert. Die strahlen, die sind süß, die sind lieb, die brauchen kein Make-up. Und wir haben hier beim Frauenbrunch, ich möchte alle Schwestern jetzt schon herzlich einladen am 14. April, und Angelika Ament wird dann erzählen, die innere Schönheit. Weißt du, die wahre Schönheit fängt innen drin, nicht nur bei Schwestern, auch bei Männern. Bei Menschen überhaupt, die innere Schönheit. Weißt du, und genau das ist jetzt, worum es mir geht. Wir wollen den Menschen nicht von außen helfen und von außen heilen und von außen her befreien und von außen her dienen. Unser Auftrag ist, den Menschen von innen zu erneuern. Deshalb heißt es in der Bibel, erneuert den inneren Menschen von Tag zu Tag. Und wir werden erneuert von Tag zu Tag. Und die Heilung, die wahre Heilung, passiert von innen. Was du hier beim Bille erlebt hast, war die Heilung von außen. Die meisten haben nicht gescheckt. Und die ist vielleicht ganz schnell vorbei. Aber wenn du die Heilung von innen erlebst, weißt du, da wirst du von innen her repariert. Ich mag französische Autos. Bei französischen Autos ist etwas vorteilhaft. Die Franzosen sind äußerlich nicht schön. Ich fuhr viele Jahre Citroën und ich mochte diese Autos. Bloß im Augenblick kann ich mir nicht leisten. Aber die Franzosen haben etwas. Die bauen von innen nach außen. Äußerlich ist gar nicht schön das Auto. So eine Blechbüchse. Aber innen komfortabel. Da habe ich schon vor Jahren so viel Luxus gehabt, was ich nicht einmal heute in meinem Auto als Luxus habe. Also von innen nach außen. Und du fährst wie im Sessel, fährst da, spürst die Geschwindigkeit gar nicht, die Schwingungen gar nicht und so weiter. Du kann die Straße noch so holprig sein. Und genau das ist, du lebst von innen nach außen. Das Geheimnis des Glaubens passiert und wird erlebt von innen nach außen. Und deshalb, der Schöpfer möchte zuerst einmal in die Mitte deines Lebens hinein. Herr, der Glanz deines Angesichts ist in uns eingezeichnet. Du kannst ein Brandmal haben, kannst was Negatives in dir eingezeichnet haben, kannst verwundet, verletzt sein und so weiter. Aber wenn der Herr dein Leben übernimmt und dich stempelt und einzeichnet und du sein Bild trägst, dann die Verletzungen, was du erlebt hast, die sind alle für die Katz, für Altpapier. Die brauchst du nicht mehr. Weißt du, all dieses Negative, weil das Neue, das, was Gott in dein Leben hineingefügt hat, ist so überwältigend. Da kannst du alles vergessen. In 1. Mose 1, 26, da heißt es, wir werden nach dem Abbild Gottes und uns ihm ähnlich schaffen. Also so unterhält sich Gott, oder die Götter Elohim, heißt es, die Trinität. Wir werden nach dem Abbild Gottes ihn oder uns ähnlich schaffen. Also du hast Ähnlichkeit mit Gott. Und unsere Ähnlichkeit besteht, wir haben ein Mundwerk. Wir sprechen. Und eigentlich der Mensch redet und er gibt Befehle. Und deshalb, da wo Gott eingegriffen hat, war der Turm zu Babel. Und Gott hat gesagt, was die sich vornehmen, das werden sie schaffen. Wenn, was der Mensch sich vornimmt, das schafft er auch. Das schafft er. Der wollte auf dem Himalaya, auf dem Mount Everest, und er wollte es erreichen. Bisher hat es noch niemand erreicht, aber irgendjemand sagte, ich will und ich werden, wir werden das. Und sogar ohne Sauerstoffgerät, wir schaffen es. Und die haben geschafft. Was der Mensch sich vornimmt, das schafft er. Er wollte auf dem Mond, hat 6000 Jahre geträumt davon, aber irgendwann ist er dann oben gewesen. Und er will auf den Mars und es wird er auch schaffen. Was der Mensch sich vornimmt, das schafft er. Und ich bin gar nicht so, habe gar keinen Zweifel, dass sie das nicht schaffen. Denn Gott sagt, macht euch die Erde, und zu diesem Erde gehört auch unser Sonnensystem. Macht euch die Erde und alles drumherum untertan. Und wir sehen sogar, auch bei der Erlösung ist geschehen Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Also der Mensch ist der Herr des Gebietes hier, des sichtbaren Himmels, des Horizonts. Also, lass uns nach unserem Bild einen Menschen schaffen, so ähnlich wie wir sind. Also wie der Heilige Geist ist, wie Jesus ist und wie Gott Vater ist. Und wir sehen also, der Mensch hat diese Eigenschaften. Er kann Vater sein, er kann Mutter sein. In den letzten Mittwoch, als wir zusammen saßen, dann hatte jemand gefragt, ja, und ja, die hat Schwierigkeiten, also Gott, Vater und Sohn, das ist alles männlich, aber wo ist die Mutter? Wo ist die Mutter? Und eigentlich, weißt du, wir denken da gar nichts, weil wir ja Christen sind. Wir, vielfach Christen, die sagen, Amen, Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut. Aber wir denken manchmal nicht. Neu bekehrte Menschen, die denken, und wo ist die Mutter? Vater haben wir, Sohn haben wir, aber wo ist die Mutter? Aber der Heilige Geist ist in der Bibel weiblich. Nur wir haben das männlich gemacht, die Kirche hat das männlich gemacht. Der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist Mutter. Und wie eine Mutter sich seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott. Nicht Gott Vater, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Tröster. Der Heilige Geist ist der Beistand. Der Heilige Geist hat mütterliche Funktionen. Und so der Mensch hat mütterliche und väterliche Funktionen. Und guck mal, egal was es ist, das ist mein Kind, der sieht genauso aus wie ich. Und welche Mutter würde ihr Kind ohne weiteres hergeben und loslassen und sagen, dann nimmt es, das ist diesen Bastard. Nach unserem Bild. Der Mensch will schöpferisch sein, will was leisten, was zustande bringen, was Großes. Er gibt sich nicht mit kleinen Sachen zusammen. Die normalen Menschen, die wollen was Großes machen. Wenn der Mensch Gott absagt, weißt du, und das ist das Geheimnis, wenn der Mensch Gott absagt, dann versagt alles Göttliche in ihm. Dann versagt alles Göttliche in ihm. Dann wird er sogar Last für das Land, für die Leute. Dann wird es ein Problem. Plötzlich ist er unumgänglich. Weißt du, Schöpfung und der Schöpfer und der Mensch, sie gehören zusammen, sie dienen einander. So, die Schöpfung dient dem Menschen, jetzt nicht Gott. Die Schöpfung, die Natur heilt, das hat man früher gesagt. Die Natur heilt. Der Arzt verbindet nur. Der Arzt kann nur verbinden, Leute. Billy kann nur beten, ich kann nur beten, wir können nur beten für die Leute. Aber heilen tut der liebe Gott. Und deshalb habe ich auch gestern gesagt, wir glauben nicht an Glaubensheilungen. Das mag am Anfang gut sein, ich muss glauben, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Aber ich glaube nicht an Glaubensheilung, ich glaube an göttliche Heilung. Göttliche Heilung, das ist ein wesentlicher Unterschied. Weißt du, ich muss glauben, dass der Herr da ist, dass der Herr gut ist, dass der Herr barmherzig ist, dass er gut und lieb und so weiter. Aber er muss mich heilen. Also, die Natur heilt. Der Doktor verbindet nur. Der Doktor gibt eine Medizin. Und weißt du, was die Medizin wirklich ist im Grunde genommen? Gift. Nur richtig dosiert. Gift. Er gibt dir ein bisschen Gift. Wenn der Mensch Gott absagt, schau dir Sozialismus aus, schau den Kommunismus an. Guck mal, was ist dann überall nur alles verramscht, vergammelt, verkommt. Keiner will arbeiten, die sagen, ich lebe ja auf Kosten anderer. Andere sollen arbeiten, ich bin Funktionär. Das Land spuckt die Leute aus. Oder das Land gibt den Erfolg nicht her, den man erwartet. Da werden sogar ganz einfache Lebewesen aggressiv. Und wenn Gott nicht segnet, da kommt das Ungeziefer, da kommt das Unkraut, da wirst du nicht mehr fertig. Guck mal, wir haben Kartoffel. Und ich weiß nicht, wie es bei euch hier in Deutschland war, aber zu uns, dort bei mir oder bei uns in der Sowjetunion, wir hatten wunderbare Kartoffeln. Aber plötzlich gab es den Kartoffelkäfer. Und wir mussten überall Kartoffelkäfer sammeln. Da sogar schulfrei gab es. Wir mussten Kartoffelkäfer sammeln. Wo kam der? Weißt du, wir haben Kartoffeln gebracht oder Kartoffeln gehabt, aber der Kartoffelkäfer hat uns zugesetzt. Menschen, die nicht an Gott glauben, und ich sage das freiweg, setzt sogar einen Käfer zu. Macht eigentlich Kleinigkeiten machen ihm Angst und Bange und erschrecken ihn. Da hört er ein Gerücht und dann läuft er und niemand jagt ihn. Weißt du, wenn du weißt, ich gehöre Gott, dann fürchtest du dich nicht. Der Gerechte flieht nicht. Wenn du das Bild Gottes trägst und Gott gehörst und du weißt, mein Erlöser lebt, ich bin in seine Hände gezeichnet, niemand kann mich aus seiner Macht, von seiner Liebe und seiner Güte trennen, dann gehört dein ganzes Leben ihm. Du trägst sein Bild, sein Image. Du wirst, weißt, eingebrannt. In dir ist etwas eingebrannt, in dir innen drin. Äußerlich sieht man das gar nicht an. Aber du hast Umgang mit Gott schon, man sieht es schon an. Weißt du, wenn es innen drin positiv ist, wirst du auch äußerlich positiv sein. Dass deine Zeit gehört ihm, deine Kraft gehört ihm, dein Besitz gehört ihm, dein Geld gehört ihm. Dann rechnest du nicht so kleinkariert. Ja, das ist mein Geld, ich muss die Miete bezahlen. Weißt du, wenn du den Herrn liebst, dann lebst du, halt dich fest, über deine Verhältnisse. Weißt du, was das heißt? Wenn du Gott gehörst, du fängst über deine Verhältnisse zu leben. Dann kannst du aus 5 Brot und 2 Fischen 1000 Leute speisen. Du lebst über deine Verhältnisse. Die meisten Leute haben nicht begriffen, was es bedeutet, mit dem Schöpfer zusammenzuleben. Die sind schöpferisch. Die machen aus nichts etwas. 5 Brote. Ja, gebt ihr ihnen zu essen. Weißt du, und du siehst, was plötzlich die Schöpfung vermag. Plötzlich diese Brote vermehren sich und alle werden satt. Und da bleibt noch was übrig sogar. Wenn Gott anfängt, dich zu segnen, dann kann aus wenig viel werden. Oder denk an die Witwe in Sarepta. Plötzlich ist die Schöpfung dafür und das Öl wird nicht alle und das Mehl wird nicht alle. Und die kann backen und backen und backen und backen, eine riesige Bäckerei sogar aufmachen. Warum? Weil der Segen Gottes da ist. Oder denk an den Elia am Bachgrit, weil er im Willen Gottes ist, dann arbeitet die Schöpfung für ihn. Plötzlich bringen die Raben ihm was zu essen. Dem Mann Gottes, der Frau Gottes. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, gehst in die Löwengrube und die Löwen tun dir nichts. Dann ein Heiliger kommt unter ihnen, ist bei ihnen. Dann arbeiten sogar die Bestien für einen. Die Löwen. Und ich kann mir vorstellen, Daniel hat die ganze Nacht herumgespielt und hat gesagt, oh, guck mal an. Ich habe ein Zeugnis von Sadhu Sundar-Singh gelesen und das hat mich fasziniert. Man hat ihn rausgeschmissen, man hat ihn enterbt. Der Vater hat gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich habe keinen Sohn. Und haben ihn in den Himalaya-Berge geschickt und er ist gelaufen und von zu Hause weggetrieben, sogar weggejagt. Und er ist in den Gebirge, dann ist eiskalt gewesen und vor Erschöpfung brach er zusammen und er wäre erfroren. Schreibt er, also gibt ihm sein Zeugnis, er wäre fast erfroren. Und als er so fast im Koma lag und nur noch sterben wollte, nur noch den Himmel und die Sterne gesehen hat und was weiß ich, das Jenseits gesehen hat, und plötzlich fühlte er einen Atem. Und da war ein Leopard, hat sich über ihn gelegt und hat Atem geatmet und er ihn gedeckelt und geschützt. Die Natur beschützt, sogar die wilden Tiere beschützen einen, der einen auffressen sollten. die beschützen. Und dass er dann und aufwacht, er erschreckt sich, aber das Tier hat nichts getan. Und dann war er wieder bei Kräften, ist aufgestanden und weitergegangen. Aber du siehst, die Natur hilft ihnen. Und ich denke nur, die drei Männer im Feuerofen, eigentlich der Ofen war 7-mal heißer als gewöhnlich. Und selbst das Feuer hat keine Kraft, weil die Schöpfung und Feuer gehört zu den Elementen, den 4 Elementen und so weiter. Selbst das Feuer hat keine Kraft gehabt und hat ihnen gedient. Im Gegenteil, die haben sich gefühlt wie im Himmel. Das Feuer diente ihm sogar. Und weißt du, wenn du Gott dienst, dient alles zu deinem Besten. Alles. Nicht erst im Himmel, wenn ich beim Heiland bin. Nein, auch hier auf dieser Erde. Das Wasser trägt dich. Die Vögel versorgen dich. Das Mehl geht nicht aus. Das Öl geht nicht aus. Und du siehst, da passieren Wunder, schöpferische Wunder. Wird Wasser in Wein verwandelt. Das sind alles schöpferische Wunder. Also Wasser in Wein zu verwandeln, ist kein Kunststück gewesen. Und auf natürlichen Weg, aber das braucht 2 Jahre, bis es soweit ist. Das Wasser aus der Erde in die Rebe, in den Weinstock und so weiter, und dann gepresst und dann gegoren, bis es dann soweit ist, vergeht viel Zeit. Aber Gott kann so tun, dass sogar die Natur dann den Menschen hilft. Und bei der Schöpfung oder in einer der alten Sumererschriften heißt es, also vielleicht übertreiben die das, aber mir ist es auch egal, ob sie übertreiben oder nicht, aber dass sie sogar 40 Mal im Jahr geerntet haben in der Zeit des Paradieses. Die Leute haben 40 Mal im Jahr geerntet. Also die Früchte wuchsen, die Bäume konnten gar nicht abgeerntet werden. Wenn das eine Zeit vorbei war, kam wieder frische Frucht. Und wir haben ja im Neuen Testament schon ein bisschen anders abgewandelt. Da haben sie, und die Blätter werden vom Baum des Lebens werden den Nationen zur Heilung dienen. Und die Bäume werden 12-mal im Jahr Frucht tragen. Also jeden Monat Erntezeit. Die Natur, du siehst, wie Natur und Kinder Gottes und wie das zusammenarbeitet. 12-mal im Jahr Frucht tragen. Und ich bin überzeugt, Gott kann das. Und wenn du dem Schöpfer dienst und dem Willen des Schöpfers bist, an dem richtigen Platz bist, wo der Schöpfer dich haben will, und ich sage das bewusst, der Schöpfer, der allmächtige Gott, der liebe Gott, weißt du, dann, du bist erschöpft, du hast gepredigt 3 Tage wie Jona, 3 Tage, Ninive wird untergehen, Ninive wird untergehen, und er ist erschöpft nach 3 Tagen, predige mal 3 Tage nonstop. Und das hat er gemacht, Open-Air-Gottesdienste. Und dann ist er erschöpft und dann sagt er nach 3 Tagen, jetzt will ich mal sehen, was da passiert. Und weißt du, was der liebe Gott macht? Plötzlich geht ein Rizinusbaum auf. Die Schöpfung spannt einen Sonnenschirm über den armen Jona. Und damit er besser gucken kann und keinen Sonnenstich kriegt. Die Natur arbeitet für ihn. Gott zeigt, guck mal, seine Liebe. Aber auch andersrum, plötzlich kommt ein Wurm und der Herr verschaffte einen Ostwind. Oder Westwind war das, oder Südwind. Kann auch Nordwind gewesen sein. Ist das egal. Aber Südwind war es, glaube ich. So, ist ja egal. Und Gott verschaffte, und du siehst, die Natur hat alles getan, und ein Wurm noch, und plötzlich ist wieder alles so schnell verwelkt. Oder der Herr verschaffte dem Jona einen Fisch. Da siehst du, wie die Schöpfung und der Schöpfer zusammenarbeiten. Weißt du, oder die Stürme. Da plötzlich geschieht ein gewaltiger Sturm. Weil er auf der Flucht war vor Gott. Also Schöpfer und die Natur und so weiter, die Umstände arbeiten dann einem, ja, für den Herrn. Und Gott bringt auf diesem Weg uns dorthin, wo er uns haben will. Wir werden plötzlich schlapp, kraftlos und so weiter. Und dann irgendein anderes Wort von irgendjemand baut uns auf und richtet uns auf. Wenn du in Image Gottes bist oder das Bild Gottes in dir trägst, dann weißt du, ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Dann fühlst du dich auch anders. Dann benimmst du dich auch anders. Dann reagierst du auch anders. Ich bin ein Kind des Höchsten. Der Herrgott wandelt unter uns. Ja, der Herrgott. Dann bist du nicht irgendwie Waschlappen und Fußabstreifer von irgendjemand. Der Herrgott. Nicht, dass wir uns überheben. Der Teufel überhebt sich gleich und ja, ich bin Kind Gottes, ich bin was Besonderes. Nein, die sind ganz demütig. Guck mal, Jesus wäscht sogar die Füße seinen Jüngern. zwar auch ein Herrgott. Ich muss sein in das, was meines Vaters ist. Weißt du, Kinder Gottes, wahre, vernünftige Kinder Gottes sind liebevoll und sind demütig und sanftmütig. Aber sie wissen, wie sie sich benehmen sollen. Die wissen, wie sie da und dem gegenüber reagieren müssen. Dann bist du Bein von seinem Bein, Fleisch von seinem Fleisch, Geist von seinem Geist. Könnt ihr jetzt weitermachen, diese Formel. Seele von seiner Seele, Wesen von seinem Wesen, Art von seiner Art. Ist doch fantastisch. Dann weißt du, ich bin. Und ich lasse mich nicht so unterkriegen. Was hat Gott gemacht mit dem Chaos, mit der Finsternis? Und er sagte, es werde. Du redest in Autorität. Du bist der, hast ein Selbstbewusstsein, nicht dein Ego. Ich sage es dir. Nein. Da musst du gar nicht betonen, wer du bist. Du weißt, wer du bist. Wenn du das eingebrannte Bild Gottes in dir hast, dieses Image in dir. Aber die Christen haben so viele komische Bilder und Vorstellungen. Viele Christen glauben, dass sie Engel sind oder gläubigen Engel gleich sein werden. Vergiss es. In der Bibel wird nirgendwo gesagt, dass ein Gläubiger einem Engel gleich sein wird. Die Heiligen sind keine Engel und werden auch keine Engel werden. Die Gläubigen waren noch nie Engel. Nein, denn Engel sind dienstbare Geister. Und die Bibel sagt, wir Menschen werden eines Tages bei Christus über die Engel herrschen. Wenn du stirbst, wirst du kein Engel. Puh, glaub doch nicht in Unsinn. Wenn du stirbst, du wirst kein Engel. Weißt du, in dem Film von Jimmy Stewart, dass er für seine guten Taten dann irgendwie, wenn er dann tot ist oder wenn er in den Himmel geht, dass ihm ein Flügel wieder nachwächst. Aber das ist Hollywood-Theologie, dass einem die Flügel danach wachsen. Oder so, jetzt kriegt er seinen Flügel wieder, muss seinen Flügel verdienen. Die Heiligen brauchen keine Flügel. Vergiss es. Weißt du, wir sind keine Engel. Ebenso ist Gott auch kein Engel. Gott steht über die Engel. Engel dienen ihm. Engel sind ihm untertan. Die rufen nur, heilig, heilig, heilig. Das ist, was die Engel machen die ganze Zeit. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Und seine ganze Bande von den gefallenen Engeln, das sind die Dämonen, seine Anhänger. Aber der Mensch ist für Gott geschaffen. Der Mensch ist nicht für die Hölle geschaffen, der Mensch ist nicht für den Teufel geschaffen, der Mensch ist nicht für die Welt geschaffen, obwohl er in dieser Welt ist, aber der Mensch ist für Gott geschaffen. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott gehört. Der Teufel möchte gerne dein Bild, sein Bild dir aufdrücken. Geschwister, der Teufel will uns sein Image aufdrücken. Denk an die drei Jünglinge im Danielbuch, die nach Babylon verfrachtet wurden. Satrach, Mesach, Abednego. Verstehst? Obwohl die, das war Daniel. Das war Michael. Verstehst? Das waren alles hebräische Namen, aber der Teufel wollte seinen Namen, babylonischen Namen ihnen geben. Weißt du, die Welt will dir ihren Namen geben. Satrach, Mesach und Abednego. Aber die haben sich nie so gesehen. Sie waren Söhne des lebendigen Gottes. Daniel, konnte dich der Herr, dem du ohne Unterlass dienst, vor diesen Löwen bewahren? Ja, mein König, der König lebe ewiglich. Der Herr konnte es. Oder die drei Männer im Feuerofen, denen man diesen babylonischen Namen aufgedrückt hat. Du bist ein Sklave, bist ein Arbeiter, bist Hartz-IV-Empfänger oder was weiß ich, was du alles noch bist, was man dir so für Titel oder für Stempel aufdrücken möchte. Du sollst dir bewusst sein, ich bin ein Kind Gottes. Und ist jemand in Christus, der ist eine neue Schöpfung. Er lässt sich nicht abstempeln und abspeisen. Und guck mal jetzt, diese drei Männer, oder die vier eigentlich, in Babylon, die sagen, wir wollen nicht von des Königs Speise. Weißt du, die fühlen sich was Besonderes. Wir möchten lieber Gemüse essen und Wasser trinken und uns nicht versündigen an der Speise des Königs. Wahre Christen lassen sich nicht abspeisen von dieser Welt. Gib Gott, was Gott gehört. Und dem Kaiser, was Kaiser. Aber dem gehört eigentlich gar nichts. Weißt du, wenn du Kind Gottes wirst, wirst du ganz anders reagieren. Hör mal, Petrus wird verhört und wird verdammt und verurteilt und dann sagt er, urteil selber, den Juden sagte das, den hohen Priestern, urteil selber, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, was das auch immer heißt. Weißt du, man muss der Stimme Gottes, dem Wort Gottes mehr gehorchen als der Regierung. Und ich werde die Gesetze dieses Landes brechen, wenn es gegen Gott ist. Muss ich sogar. Und werde das auch öffentlich tun und auf die Barrikaden gehen, wenn es gegen Gott ist. Man muss Gott mehr gehorchen als den Gesetzen eines Landes. Und deshalb sind viele auch Märtyrer geworden, weil sie Gott mehr gehorchten als den Gesetzen der Kirche. Als den Gesetzen der Religion, was es auch immer gewesen ist. Gott hat dich geschaffen, sein Ebenbild zu sein. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Du sollst Gottes Repräsentant hier sein. Überleg einmal. Außendienst Gottes hier in dieser Welt. Es gibt Innendienst. Das ist in der Gemeinde oder das ist im Himmel. Jesus steht zu Rechten Gottes. Aber dann gibt es den Außendienst. Und du in deinem Alltag bist im Außendienst. Du repräsentierst, wo du hingehst, den allmächtigen Gott. Überleg einmal, du bist nicht irgendwie nur ja ein Mitglied der Gemeinde. Weißt, nein, wir haben keine Mitglieder, wir suchen auch keine Mitglieder. Weißt du, du bist ein Repräsentant Gottes. Euretwegen wird der Name Gottes gelästert, heißt es einmal in der Bibel. Wenn du dich tollpatschig benimmst, das will ein Christen sein. Wenn du barsch wie ein Kratzbesen dich benimmst, oder ruppig, oder was weiß ich so, lieblos, unbarmherzig. Wahre Kinder Gottes sind sanftmütig und demütig. Das sind sie. Die lassen sich lieber einmal übers Ohr hauen und sich ausnützen womöglich. Naja, aber das ist Jesus gewesen. Wir sollen von ihm lernen. Deine Berufung ist mehr als nur gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Deine Berufung ist König, Priester und Prophet zu sein. So wie wir von Jesus gesungen haben. Welch ein Freund ist unser Jesus. Er ist es, aber bist du es auch? Trägst du auch dieses Image? Du bist berufen, über die Welt zu herrschen, über die Engel zu herrschen eines Tages. Du bist berufen, über die Natur zu herrschen. Du hast es richtig gehört. Zuerst mal über dein Fleisch. Da fängt die Herrschaft an. Wenn du nicht über dein Fleisch herrschen kannst, brauchst du auch nicht über die Natur herrschen. Weißt du, wenn du das Feuer in dir löschen kannst, wenn du in dir den Sturm löschen kannst, wenn du in dir den Groll, den Ärger und so weiter, die Dämonen beruhigen kannst, dann kannst du auch draußen. Aber wenn du über dich selbst ein Waschlappen bist, dann brauchst du draußen auch nichts tun. Dann wird dir kein Teufel und nichts, da wird dir niemand was abnehmen. Denn die Schöpfung weiß ganz genau, wer du bist. Die kennt Jesus und die weiß auch genau, wer du bist. Und kennt die Bibel auch. Deshalb soll uns nichts davor machen. Die draußen, sogar der Hund und die Katze, merken, was für Kind, was für Mensch, welche Art du bist. Die nehmen dir nichts ab. Weißt du, ein ängstlicher Mensch, ein furchtsamer Mensch, da kannst du sagen, hau ab, hau ab, hau ab. Der Hund wird ihn beißen und ihn fressen womöglich noch. Aber wenn er innen drin entschlossen und entschieden ist, dann sagt, hau ab, du, der wird in Luft springen und abhauen. Weißt du, sogar die Tiere wissen, wes Geistes Kind du bist. Ob du entschieden und entschlossen bist, ob du energisch bist, ob deine Sprache verrät dich. Wenn du nicht richtig stehst, dann weiß sogar das kleine Mädel, dass du ein Heuchler bist. Denk an Petrus. Ja, deine Sprache verrät dich. Deine Sprache verrät dich, was in dir drin ist. Denn die Zunge ist nur Verlängerung des Herzens. Ganz einfach. Die Hände sind Verlängerung des Herzens und die Zunge. Die Zunge. Und das, was du sagst, das kommt aus deinem Herzen raus. Und das spürt die andere, das spürt die Natur, das spürt deine Umgebung. Wenn du traurig bist, spricht Traurigkeit aus dir. Wenn du bedrückt bist, spricht Bedrückung aus dir. Wenn du ängstlich bist, spricht die Angst aus dir. Aber wir sollen die Natur beherrschen. Deshalb, die Zunge ist ein kleines Ding, schreibt Bruder Jakobus. Aber steuert ein großes Schiff. Er ist ein Ruder, das unser Leben bestimmt. Also, bevor Gott dich gebraucht, bevor was passiert und so weiter, musst du Herr über dein Leben werden. Nicht, er ist Herr, er ist Herr. Das wissen wir, brauchen wir nicht singen. Können wir uns ersparen. Du musst Herr werden über deine Situation, über deine Umstände. Du musst dich zuerst einmal dich selbst beherrschen und dich da flattern und sagen, ja, ich gehe jetzt in die Gemeinde, die beten, die treiben Teufel aus und die helfen das und so weiter. Weißt du, wir haben so viele Flattergeister. Wir haben so viele Flattergeister und die wundern sich, ja, mir, ja, Billy war da, die war da und alle haben mit mir gebetet, mit mir ist nichts passiert. Mit dir wird in 100 Jahren nichts passieren. Ich habe für morgen eine Predigt und ist oder für Sonntag, weiß ich nicht. Weißt du, über 20 Jahre. Weißt du, die Israeliten, die sind 20 Jahre da nicht weitergekommen, weil ihnen die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade geklaut worden ist damals und so weiter. Ikabod, die Herrlichkeit Gottes dahin. 20 Jahre. Ja, und in 20 Jahren ist nichts passiert. Und ich sehe viele Christen, ich kenne jetzt mittlerweile schon mehr, manchmal ein paar, mehr als 20 Jahre. Und du, die sind immer noch die Alten. Bei denen hat sich nichts geändert. Die drehen sich im Kreis. Und man wartet eigentlich, bis diese Generation stirbt, bis die nächste Generation kommt. Ja, das war auch bei den Israeliten. Weil sie nicht glaubten, hat Gott zugelassen, dass sie aussterben. Und dann die neue Mannschaft nachwächst. Und erst die neue Mannschaft wird das Land einnehmen. Und da vergehen 20 Jahre. Deshalb heißt es, 20 und die also da drüber, 20 und da drüber, die werden dann in das gelobte Land hineinkommen. 20 Jahre. Überleg einmal, drehst du dich auch immer noch im Kreis, so wie damals vor 20 Jahren? Oder bist du schon weitergekommen in deinem Leben? Welches Image tragen wir? Bevor wir vor Gott oder Gott vertreten, Gott repräsentieren und so weiter, dann müssen wir zuerst mal wissen, wer bin ich? Was ist mein Ebenbild? Was hat Gott in mir hineingebrannt? Und weißt du, wenn Gott etwas in dir hineingebrannt hat, da passiert etwas, du kannst nicht mehr lassen. Weißt du, wenn Gott einem mächtig geworden ist, so wie dieser Jeremia, ich wollte kein Prophet sein, ich wollte gar nicht geboren werden, aber ich muss, Herr, du bist mir zu mächtig geworden. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast schon mal, was es bedeutet, dass Gott einem so mächtig geworden ist. Du könntest eigentlich alles machen, aber du willst nichts mehr anders machen. Du willst nur das machen, was Gott in dein Herz hineingelegt hat, was Gott in dein Herz hineingebrannt hat. In Römer Kapitel 12, Vers 2 heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gebt dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das heißt also, vergleich dich nicht immer mit der Welt. Die meisten Christen haben noch nichts gelernt. Die denken, es muss genauso weitergehen wie bisher. Nein, wenn du Kind Gottes geworden bist, geht nicht mehr genauso gleich wie gestern. Du bist auf einer anderen Ebene. Vergleich dich nicht mehr. Du kannst dich nicht mehr vergleichen. Früher haben wir das gemacht. Früher habe ich das so und so gemacht. Nein, ab heute machst du ganz was anders. Du bist jetzt in Christus. Du bist eine neue Schöpfung. Vergleicht euch nicht. Wir sind geschaffen zum Ebenbild Gottes. Und wir sollen mehr und mehr verwandelt in das Bild Jesu Christi. Wir suchen also dann, wie kann ich Gott gefallen, mehr gefallen und mehr für Gott gefallen? Und ich will anders leben, wie ich früher gelebt habe. Und es ist ein Unterschied von gestern und jetzt. Von dem Augenblick, wo ich Kind Gottes geworden bin, hat sich so vieles verändert. Dein ganzes Äußere hat sich verändert. Nicht, dass du älter geworden bist, das wird man auch automatisch älter. Nein, aber du bist reifer geworden, bist mündiger geworden, bist gelassener geworden, bist ruhiger geworden. Weißt du, Gott hat so viel an dir gearbeitet und arbeitet an dir, dass du so sein Bild trägst. Und Gott hat, als er den Menschen angeschaut hat, nichts passte zu ihm. Kein Tier, kein Lebewesen, keine Pflanze, nichts passte. Dann sagte Gott, ich mache ihn nach meinem Bild. Du passt weder zum Hund, noch zur Katze, noch zum Krokodil oder zum Elefanten, so wie die Heiden ihre Götzenbilder gemacht haben und angebetet haben. Für dich gibt es nur ein Bild, das ist Gott. Und du musst mehr und mehr dich Gott anpassen. Ihm ähnlicher werden, dich mit ihm vergleichen. Der Schöpfer und das Geschöpf, das göttliche Gesetz der Rückbeziehung, das ist das universelle Gesetz in der Bibel, das hat Gott gewollt. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Das ist also diese Rückbeziehung. Weißt du, du sollst die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Nicht auf jemand abschieben, die sollen das machen. Nein, du musst beten, du musst glauben, du musst deine Bibel studieren. Und dann wirst du merken plötzlich, Gottes Schicksal ist auch mein Schicksal. Und das, was dir einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Plötzlich bist du im Bild Gottes und plötzlich, was man dir tut, tut man auch Gott an. Dann bist du nicht mehr gleich eingeschnappt und beleidigt. Ja, die haben mich gekränkt. Die können dich nicht kränken. Wenn du Kind Gottes bist, ein Kind Gottes kann man nicht kränken. Da werden Gott, die Menschen kränken Gott und nicht dich. Wenn du das begriffen hast, die Menschen beleidigen Gott und nicht dich, wenn sie dich beleidigen. Das geht an Gott vorbei. Und das trifft Gott. Und die werden mit Gott zu tun haben, bekommen. Was nicht mit dir? Du kannst schlafen gehen. Gott wird sich mit ihnen beschäftigen. Weißt du, dieser Rückbezug. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Das ist ein großes Geheimnis. Ich und der Vater, wir sind eins. Und du solltest du und Jesus eins sein. Du und Heiliger Geist eins sein. Du und der Schöpfer eins sein. In der ganzen Fülle der Gottheit. Wenn Gott dich sieht, dann, wenn er dich sieht, dann kannst du auch ihn sehen. Verstehst du? Wenn er dich sehen kann, wenn ich das Licht sehe, das Licht sieht von da oben mich auch und blendet mich auch. Wenn du Gott hörst, hört Gott dich auch. Aber wenn du Gott nicht hörst, glaub mir, wird Gott auch dich nicht hören. Also es ist so wichtig, dass wir einander Augenkontakt, Ohrenkontakt haben und wahrnehmen einander. Der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn sagt, was meines ist auch dein. Du siehst also diese Zusammenhänge, wie wichtig das ist. Dein Gott ist nicht anders. Und jetzt halte ich fest. Dein Gott ist nicht anders. Und ich sage nochmals, dein Gott ist nicht anders, als du es bist. Wenn du feige bist, ist dein Gott auch ein Feigling. Wenn dein Gott und wenn du schwach bist und elend bist und jämmerlich bist, dann hast du auch keinen starken Gott. Denn wir sind eins, ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Da ist eine Verbindung, da ist eine Basis da, eine Ausgangsbasis. Wenn du dich selbst nicht verstehst, wenn du dich selbst nicht verstehst, verstehst du auch Gott nicht. Versteh dich zuerst mal selber. Wenn du dich selbst nicht wahrnimmst, nimmst du auch Gott nicht wahr. Du bist nur ein Schatten Gottes. Und so wie dein Schatten ist, so bist du auch in Wirklichkeit. Gott ist dein Schatten und du bist Gottes Schatten. Geht es deiner Seele gut, geht es dir auch gut. Also diese Wahrnehmung. Deine Seele ist der göttliche Teil in dir. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich selber wahrnimmst. Wie nehme ich mich wahr? Nicht im Geist, im Verstand, wie ich mich verstehe. Nein, wie nehme ich mich wahr? Bin ich glücklich? Bin ich ausgewogen? Bin ich zufrieden? Bin ich dankbar? Die meisten Leute begreifen die erste Stufe der Gottseligkeit nicht. Gottseligkeit ist Danke, 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 Danke. Jesus, wenn er was tat, hat er immer gedankt. Weißt du, wenn du nicht danken kannst für jede Situation, wenn du für den Judas nicht danken kannst, oh ja, danke für den Judas. Der Herr Jesus hat den Judas auserwählt. Er hat ihm sogar als letztes noch einen Kuss gegeben. Er hat den anderen, hat sich von den anderen nicht mit dem Kuss verabschiedet. Aber dem Judas, danke Gott. Weißt du, das ist eine Eigenschaft, eine wesentliche Eigenschaft. Gott will angebetet werden. Und wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg des Heils. Da siehst du, wie die Schöpfung und Erlösung und Heil und Heiligung, wie das alles so ineinander greift. Erst der Odem Gottes hat den Menschen zu einem lebendigen Wesen gemacht. 1. Mose 16 ist eine schöne, interessante Geschichte. Weißt du, Gott ist nicht der Sarah begegnet und der Sarah erschienen. Bevor Gott der Sarah erschienen ist oder den Abraham so richtig erschienen ist, die richtige Gotteserfahrung hat die Hagar gemacht, als sie in ihrer Not war, als sie dachte, ich bin aufgegeben, ich bin davongejagt, der Mord hat seine Pflicht getan, jetzt kann er gehen. Und dann plötzlich sagt der Herr zu der Hagar, steh auf, du liegst auf dem Wasserbrunnen, auf der Quelle. Und dann hat sie gesagt, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist das Gewaltige an Gott. Das ist eine der ersten großen Offenbarungen so im Alten Testament. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und plötzlich wusste Hagar, jetzt kann mein Leben anders verlaufen. Und dann geht die Hagar zurück zum Abraham und so weiter. Und erst wenn sie davongejagt wird wieder, dann beginnt eine andere Geschichte mit ihr. Ich habe Gott hier geschaut, sagt sie eigentlich. Und von dem Moment konnte sie ihr Sklavendasein annehmen, konnte sie diesen Missbrauch akzeptieren. Solange du Gott nicht geschaut hast, guck mal, haben wir jetzt gerade in Nachrichten gehört beim Herfahren, dass ein 8-jähriges Mädchen hier auf der Toilette in der Schule in Wedding missbraucht und vergewaltigt wurde. Weißt du, ist es, du kannst mit der Geschichte, was manchmal Menschen erleben, oder jetzt der Junge, der als Mörder festgenommen wurde, 17-jähriger Berufsschüler da mit der Lena, das Mörder, und das ist letztendlich nicht ein Mörder, läuft mit Rufmord weiter. Wie gehe ich mit solchen Geschichten um? Mit Rufmord, mit Missbrauch und so weiter. Wenn Gott dich geschaut hat und du Gott geschaut hast, dann kannst du das vergessen, was die Gesellschaft dir angetan hat. Dann kannst du vergessen, was dir die Menschen angetan haben. Du hast Gott geschaut. Hagar konnte vergessen, was die Sarah ihr angetan hat oder was Abraham ihr angetan hat. Sie konnte alles vergessen. Und wir können viele Dinge in unserem Leben nicht vergessen. Was hat mir meine Mutter angetan? Was hat mir der Pastor angetan? Was hat mir die Gesellschaft angetan? Ist es so was Schreckliches, dass Väter oder so weiter Kinder missbrauchen? Das ist ja furchtbar in unserer Gesellschaft. Furchtbar. Es ist furchtbar, mehr kann ich nicht sagen. Aber so wachsen Leute auf und der Teufel hat auf Mädels und auf Frauen abgesehen. Missbraucht und so weiter. Aber Hagar hat Gott geschaut. Und wenn du Gott geschaut hast, wird in dir etwas eingebrannt, das Ebenbild Gottes. Und dann bist du nicht mehr dreckig und schmutzig und verdorben und versaut. Dann bist du eine neue Schöpfung und das Alte wird, ja, ausgelöscht, ausradiert. Du kannst über deine Gefühle reden und kannst über die Straße laufen und musst dich nicht schämen. Du kannst sogar Kapital draus schlagen. Ja, du kannst Geschichte machen. Gott will sich dir offenbaren. Ich habe Gott geschaut. Geschwister, das ist so wichtig, dass wir ein anderes Leben leben, andere Art, nicht mehr gewöhnlich. Weißt du, der Teufel möchte dich nur verachten und schmähen und dich runterziehen, aber Gott will aus deinem Minus ein Plus machen. Gott will aus deinem Minus ein Plus machen. Da kommt dieser Strich und dann ist nicht mehr Minus, dann ist nicht mehr Missbrauch, dann ist nicht mehr Übel und Sünde und was weiß ich. Plötzlich ist ein Plus. Das Kreuz macht den Unterschied. Der Teufel möchte dich von der Liebe Gottes trennen. Und dir einreden, ja, Gott liebt dich nicht oder du bist nicht würdig. Aber weißt du, wenn dieses Kreuz da ist, dieses Pluszeichen, dir kann niemand deine Krone rauben, deine Berufung zerstören. Der Teufel möchte dich nur traurig machen und dir einreden, Gott liebt dich nicht, er hat dich verlassen. Und guck mal, was sie dir alles angetan haben, wie gebrandmarkt du bist. Das Licht Gottes gibt dir eine ganz andere Sicht plötzlich. In seinem Licht sehen wir das Licht, heißt es mal in der Bibel. In seinem Licht sehen wir erst das Licht. Alles andere ist nur dunkel. Ich kann psychologisch dir das erklären, ich kann dir alles psychologisch erklären. Aber weißt du, das hilft dir sowieso nicht weiter. Was du brauchst das Licht Gottes. Dein Angesicht ist in mir eingebrannt. Wessen Bild trägst du? Der Teufel möchte verhindern, dass du die Stimme Gottes hörst, dass du ihn siehst. Weißt du, Gott hat mich gesehen, sagt die Hagar. Gott hat mich geschaut. Und Ismael, beruhige dich jetzt. Es wird alles gut werden. Junge, es wird alles gut werden. Und mit Ismael ist alles gut geworden. Auch wenn er davongejagt wurde mit seiner Mutter. Es ist alles gut geworden. Weißt du, auch wenn du da ins kalte Wasser geworfen wurdest, es wird gut werden, wenn du das Bild Gottes geschaut hast. Darum, lass dich das Bild nicht stören in dir. Schau Gott, erkenne Gott. Weißt du, wir erahnen, ich bin für was Besonderes. So viele Menschen erahnen, ich bin für was Besonderes erwählt. Und gerade deswegen möchte der Teufel dich kaputt machen, weil du eine Berufung in deinem Leben hast. Aber fang heute mit der Gnade Gottes ein neues Blatt an. Verstehe, was Gott dir sagen will und zeigen will. Verstehe seinen Plan für dein Leben, wie er dich führen möchte. Erkenne die Kennzeichen Gottes, die Markierungen Gottes in deinem Leben. Weißt du, da sind schon Markierungen da. Sind einige Markierungen in deinem Leben, wenn du ehrlich bist. Und Gott sagt, gib mir dein Herz. Wessen Bild trägst du? Jesus hat das Bild des Vaters getragen. Er hat nicht eine römische Münze in der Tasche gehabt. Er war zu fromm dazu. Er wollte nicht in seiner Tasche das Bild des Kaisers tragen. Er hatte in seinem Herzen das Bild des Vaters getragen hat. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Nicht da mit euch nach Nazareth laufen oder sonst was. wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Gott ist da und Gott möchte sich dir offenbaren. Du musst ja nur offen sein für diese Offenbarung. Er will mit dir reden. Er will das Ganze in deinem Leben zusammenfügen, was noch fehlt. Er ist es. Weißt du, du kannst sagen, was fehlt mir noch? Aber gerade der Schöpfer, der dich geschaffen hat und das, was dir weggenommen worden ist und das, was dir geraubt worden ist, das will er dir sogar wieder erstatten. Hast du es gehört? In der Bibel gibt es nicht Wiedergutmachung, sondern von Gott ausgegeben gesagt, gibt es eine Wiedererstattung. Die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben, die werden dir erstattet. Weißt du, die Schöpfung, da wo die Israeliten nicht Gott gehorcht haben oder die Ägypter, da kamen Heuschrecken und die haben alles kahl gefressen. So, aus, vorbei. Und jetzt sagt der Herr, ich will dir alles wieder erstatten. Gott will in deinem Leben alles dir wieder erstatten. Denk nur an diese armen Ägypter, armen Israeliten, als sie aus Ägypten auszogen. Die haben nur Sklavenarbeit gemacht, nur für einen Euro-Shop. Nur für einen Euro haben sie gearbeitet, da auf dem Bau der Pyramiden. Und sie haben nichts gehabt, nur gerade ein bisschen Knoblauch und noch ein bisschen Kümmel und vielleicht Fische noch umsonst. Aber sonst haben sie nicht mehr gehabt. Die sind arm aufgewachsen. Und der Herr sagt, ihr sollt kommen und mir dienen. Und ihr solltet nur 3 Tage in die Wüste gehen. Nimm nur für 3 Tage Proviant mit. Und ihr sollt mir dienen. Und dann sagt er, meine Kinder sollen nicht mit leeren Händen ausziehen. Geht zu den Ägyptern und sagt, sie sollen euch goldene Ringe, sie sollen euch goldene Gefäße und silberne Gefäße schenken. Muss vorstellen, würdest du dein Gold ausdrücken als Ägypter? Weißt du, da muss schon etwas Gott ins Herz legen, dass die, guck mal, die zogen aus mit behängt. Ich kann mir vorstellen, die Frauen, die noch nie Schmuck getragen haben, diese israelitischen Frauen, ja, und die Ohren, Nasenringe, Armringe, Fußringe, die gingen beringt, sind sie ausgezogen aus Ägypten. Geht nur. Ihr sollt nicht umsonst gearbeitet haben. Du denkst manchmal, ich arbeite umsonst oder wir arbeiten umsonst. Nein, du dienst Gott nicht umsonst. Wenn du ausziehst, gehst du beringt in die Wüste. Gehst beringt. Weißt du, ja, und ich kann mir diese israelitische Frauen vorstellen, wie die dann gingen. Oh, guck mal, mein Armband und mein Ring und so weiter. So sind sie ausgezogen. Nicht umsonst. Du dienst Gott nicht umsonst. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn du regelmäßig und treu deinen Zehnten zahlst, wenn du treu Gott dienst und arbeitest für den Herrn und ein Herz für Gott hast, und ich sage ein Herz für Gott, nicht für die Kirche, nicht für die Religion, nicht für irgendeinen Kult, für Gott. Wem dienst du? Wessen Bild trägst du? Trägst du das Bild einer Gemeinde oder trägst du das Bild Gottes? Und das ist eine große Frage. Trägst du das Bild einer Kultur, Deutsche? Ich habe in Jerusalem mir weiße Kleider, ich wollte Scheich mal sein im Leben, wenigstens einmal. Ich habe noch zu Hause und dann so einen großen Schleier mir gekauft und schwarzen Gondel und dann ziehe ich noch dunkle Brille an. Ich habe damals noch einen schwarzen Bart gehabt. Und dann habe ich, meine Frau hat gesagt, also diese Kleider ziehst du bestimmt nicht an. Ich habe gesagt, doch, und ich warst du nicht dabei? Vielleicht warst du dabei, ich weiß es nicht mehr genau. Also bei irgendeiner Tour, und meine Frau hat gesagt, das soll also nicht. Und dann habe ich eine Wette gemacht, und ich werde durch ganz Jerusalem so gehen. Und dann bin ich durch ganz Jerusalem gelaufen, und dann dann kam ich da an die Stände, Arab, verstehst du? Und die haben gesagt, mir Kaffee, Tee serviert und Kekse gegeben und so weiter, Arab, weißt du? Und ich habe auch so gemacht, Theater gespielt. Bin durch Jerusalem und plötzlich kam ich an einem und der sagt, du bist ein Gauner. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Ich habe Englisch gesprochen natürlich. Also habe ich gesagt, wie bitte? Du bist ein Gauner. Dann sagte er, woher weißt du das? Du bist ein Deutscher, sagt er. Ich sage, das gibt's nicht. Und dann sagte er, woher weißt du, dass ich ein Deutscher bin? Sagte er, deine Kinnbacken verraten dich. Du siehst also, nicht nur deine Sprache und nicht nur dein Äußeres, sogar dein Gesicht verrät dich. Ja, und dann war ich schon entlarvt. Aber vorher haben sie mich bedient und freundlich behandelt und Kekse gegeben und Tee serviert. Und dann habe ich gefragt, warum haben sie das so immer so Arab gemacht und. Dann haben sie gesagt, weißt du, weil du so in so Seitenkleider warst, da haben sie gedacht, du hast einen glücklichen Tag, bist ein Scheich. Und weißt du, wenn sie dich beglückwünschen, dann fällt der Segen auf sie wieder zurück. Die wollten nur gesegnet werden. Aber ich wollte nur sagen, man erkennt dich. Man erkennt dich an deinem Gesicht. Ob du was bist oder nicht, oder ob du was spielst oder nicht. Und wir können viel vormachen, aber wir können uns nicht verleugnen. Du kannst dich nicht verleugnen. Du kannst sogar eine Maske aufsetzen. Sogar hinter der Maske erkennt man dich. Mein Schwager wollte bei meinen Kindern Nikolaus spielen und so weiter, hat sich verkleidet und kommt dann als Nikolaus zu meinen Kindern und dann kommt doch der Cornelius und sagt, Onkel Harald, guck mal. Die Stimme hat ihn verraten. Verstehst? Der konnte Bart aufsetzen und rote Mütze aufsetzen und roten Mantel, aber die Sprache verrät dich. Du kannst deinem Schatten nicht weglaufen. Wenn du krank bist, bist du krank, du kannst nicht gesund spielen. Deshalb, du musst zuerst mal innen drin gesund werden. Wenn du schwach bist, bist innen drin schwach. Du musst zuerst mal innen drin stark werden. Und erst innen drin, wenn du entschlossen und entschieden bist, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz vor mir und was weiß ich so, ich gehe vorwärts, ich fürchte mich nicht. Weißt du, wenn du innen drin entschlossen bist, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Das spüren die Leute. Das spüren die Leute in der Gemeinde. Aber weißt du, wenn du mal da springst und dort springst, und weißt du, 20 Jahre, also ich habe mir eine Liste, als ich so über diese Situation, die Predigt, die Gott mir gegeben hat, nachgedacht habe, habe ich gesagt, guck mal, in den letzten 20 Jahren, diese Leute, die sind nicht besser geworden. Ich kenne eine Frau, die war zweimal schon bei mir in der Gemeinde wieder zurück und wieder gegangen und die sitzt heute im Rollstuhl. Da hat sie, die Frau könnte gesund sein. Aber weißt du, dahin gegeben, weil sie zu viel rumgesprungen ist, überall, die wusste in allen Gemeinden, was los ist, die kannte alle Pastoren, aber die hatten sich selbst nicht gekannt. Du kannst alle Leute kennen und kennst dich selbst nicht. Was nützt es, wenn du die ganze Welt kennst und dich selbst nicht kennst? Wenn du die Bundeskanzlerin kennst und alle Politiker kennst und kennst dich selbst nicht? Sich selber kennen, das ist die Erkenntnis. Und der sich selbst kennt, kennt auch Gott. Kennt auch Gott. Und erst dann fängst du an, die Wohltaten des Herrn erleben. Gottes Wohltaten erlebt man, wenn man sich Gott geöffnet hat und anfängt, Gott in einem drin zu lieben. Den Gott, der so vielleicht noch ein kleines Pflänzchen ist, aber dieser Glaube, diese Hoffnung, der Herr lebt in mir. Der Herr lebt in mir. Der lebt nicht irgendwo, der Herr lebt in mir. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, der Heilige Geist in mir. Und jetzt freue ich mich, oh danke Heiland, ich habe zwar nicht viel Heiligen Geistes, aber ich habe ein bisschen Heiligen Geist. Und ich habe das Pfand des Heiligen Geistes, weißt du, was ein Pfand ist? Eine Scherbe, mehr nicht. Du hast das Pfand des Heiligen Geistes, du hast nur eine Scherbe. Früher, da gab es nicht so das PIN-Wort und was wir heute so alles haben. Wenn die Leute da verreisten, wenn zwei Geschäftsleute einen Bund gemacht haben, dann haben sie ein Siegel genommen oder eine Scherbe genommen und zerbrochen. Und du kriegst die Scherbe und du kriegst die Scherbe. Und dann gehen die in die verschiedenen Richtungen. Und wenn sie dann zusammenkommen und sich zu erkennen geben, dann zeig mal deine Scherbe. Und die beiden Scherben müssen zueinander passen. Und erst wenn die beiden Scherben zueinander passen, wusste man, dass die Identität ist richtig, das stimmt. Die zwei gehören zusammen, die Scherbe. Und wie ist deine Lebensscherbe? Weißt du, Jesus brach das Brot, das ist Abendmahl. Und jeder hat einen Happen bekommen, eine Scherbe. Und jetzt musst du diese Scherbe bewahren, dieses Pfand bewahren, den Heiligen Geist bewahren. Du bist verpfändet. Du bist verpfändet, gewiss. Gott hat sich dir gegeben, sich dir zur Verfügung gestellt. Du gehörst mir. Und die ganze Schöpfung, ihr Lieben, ist auf Liebe angelegt. Ich will nur ganz schnell diese Seite noch ganz kurz betrachten. Die ganze Schöpfung ist auf Liebe angelegt. Die Liebe ist A und O. Ohne Liebe gibt es kein Leben. ohne Liebe bleibt dein Leben leer und arm. Also Gott hat dir seine Liebe gegeben und du musst jetzt deine Liebe ihm geben. Das ist diese Verbindung, nicht nur Einbahnstraße. Er liebt mich, oh er liebt mich, oh er liebt mich. Nein, aber wie ist es mit dir? Gib dem Kaiser, was Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und dem Teufel, was dem Teufel gehört. Ohne Liebe bekommst du keine Heilung. Wie verstehe ich das eigentlich? Ohne Liebe bekommst du keine Heilung. Wenn du den Tempel, in dem der allmächtige Gott wohnt, nicht liebst, wirst du keine Heilung bekommen. Du musst dich selber annehmen. Wenn du klein bist, musst du dich als so groß annehmen, wie du bist. Und wenn du dick bist, musst du dich als dicker annehmen. Und wenn du krank bist, musst du dich als kranker annehmen. Weißt du, du kannst nicht dafür, dass du das bist, was du bist. Wir müssen lernen, uns einander anzunehmen. Und zwar, Gott hat dich so angenommen, wie du bist. Er hat nicht gesagt, du gehst zum Friseur zuerst mal. Oder lass dich neu einkleiden. Nein, Gott hat dich als Lumpen angenommen und du darfst zu Gott als Lumpi kommen. Und er liebt dich, wie er deinen verlorenen Sohn geliebt hat. Ohne Liebe bekommst du keine Heilung. Du musst erst mal dein Herz lieben, deine Hände lieben, deine Lunge lieben, deine Augen lieben, deine Ohren lieben. Weißt du, deine Ohren sollen Gottes Worte hören, deine Augen sollen Gottes Herrlichkeit sehen und du sollst lieben und Gott danken für die Organe, die du hast. Zuerst mal ein Thema für sich selbst. Ohne Liebe bekommst du keine Kraft. Die Liebe ist die größte Kraft, stärker als der Tod sogar. Steht mal in der Bibel. Ohne Liebe erlebst du keine Veränderung. Ohne Liebe wird kein einziges Gebet erhört. Ohne Liebe wirst du nie Erfolg haben. Überleg einmal, die Liebe, wenn du anfängst, die Natur zu lieben, die Schöpfung zu lieben, deine Umgebung zu lieben, Gott hat den Menschen ins Paradies gesetzt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, auch draußen, außerhalb vom Paradies. Und du kannst jeden Fluch in Segen umwandeln. Da brauchst du nicht Gott, sondern im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Du brauchst nicht irgendein gewaltiges Wort, du musst nur Gott gehorchen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und du kannst, und jede Schwierigkeit kannst du überwinden, indem du etwas dagegen tust, im Namen Gottes, im Auftrag Gottes, auf Gottes Befehl, und zwar in Liebe. Nicht, ich muss jetzt arbeiten. Zu mir hat jemand gesagt, ich möchte wissen, wer die Arbeit erfunden hat. Und ich weiß, wer die Arbeit erfunden hat. Das war der liebe Gott. Und auf den hat er geschimpft. Aber, naja. Ohne Liebe wirst du deine Berufung nie entfalten können. Und dein Beruf auch nicht. Und ohne Liebe wirst du nicht einmal den Himmel erreichen. Deshalb, die Liebe ist das A und O. In Hiob Kapitel 36 von Vers 22 ist eine schöne Passage, was mir gefallen hat, was ich euch vorlesen möchte. Dort geht es um die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung. Gott ist herrlich in der Schöpfung. Mach die Augen auf, schau die Meere an, schau die Berge an, schau die Wüste an. Selbst die Wüste ist so schön. Ich möchte, weißt du, wenn ich nochmal Zeit hätte, ich würde mal vielleicht so ein ganzes Jahr lang in der Wüste verbringen. Draußen in irgendeiner Wüste. Da ist so viel Leben drin. Die Wüste blüht, wenn da nur ein Tropfen Wasser kommt. Was auch immer ist. Ich habe mal einen deutschen Professor in der Negev-Wüste erlebt. Der sagte, wissen Sie, war Deutscher, hier aus Berlin. Ich habe hier seine Mutter beerdigt sogar. Und dann war er dort und sagte, wissen Sie, ich bin hier in der Wüste, ich möchte sehen, wie ich mit nichts in der Wüste überlebe. Und ich war in diese Oase, wo er dort war. Er hat keine Wasserleitung, aber er gewinnt aus der Sonne, aus Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Wasser. Da legt er die Scheine, Kondenswasser und so weiter und so weiter. Da gewinnt er Wasser und hat wunderbare Pflanzen mitten in der Wüste. Man kann sogar in der Wüste ohne Wasser und ohne Brunnen Wasser schaffen. Also, man muss nur wissen, wie. Und Gott sagt, die Wüste wird blühen. Aber hier, die Herrlichkeit Gottes, hier auf Kapitel 36, besinne dich auf Gottes große Macht. Besinne dich auf Gottes große Macht. Er ist der beste Lehrer, den wir kennen. Wer könnte ihn befehlen, was er tun soll? Und an einer anderen Stelle sagt, wo warst du, als ich die Fundamente dieser Welt legte? Vergiss nicht, ihm zu danken für sein Tun, für das, dass man ihn in Liedern preist. Die ganze Welt sollst du betrachten mit Staunen, auch wenn wir es nur vom Weiten sehen können. Gott ist so groß, dass wir ihn nicht begreifen können und seine Jahre ohne Zahl und unergründbar. Dann lese ich weiter. Er zieht Wassertropfen zum Himmel. Guck mal. Und so ist, weißt du, ohne dass man Physik studiert hat, die Alten wussten mehr von Gott, als wir denken. Er zieht die Wassertropfen hoch zum Himmel und sammelt sie als Regen für die Erde. Die Wolken lassen sie dann herunterrieseln und gießen sie auf die Erde. All die Menschen werden satt und sie verstehen es kaum, wie schweben die Wolken dort oben am Himmelszelt. Wie kommt der Donner zustande? Aber das alles, das sind lebenswichtige Dinge. Und dann weiter das Blitzen. Auf diese Weise sorgt Gott für die Völker und gibt den Menschen überreichlich Speise. Er gibt überreichlich Speise. Aber wenn die Menschen Gott nicht gehorchen und Gott nicht glauben, Gott nicht preisen, Gott nicht anbieten, die dreht er den Wasserhahn zu. Und dann kommt nichts. Er packt Blitzstrahl fest in beiden Händen und er dann befiehlt er, ihm sein Ziel zu treffen. Der Donner kündet das Gewitter an und auch die Herden fühlen, dass jetzt sprießt, dass was kommt, dass was geschieht. Gott ist der Vollender aller Dinge, ein mächtiger Gott. Kannst du sagen, mein Gott ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Und da heißt es weiter, und er vollendet deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen. Er vollendet deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen. Plötzlich öffnet er den Horizont, plötzlich vollendet er deine Mühe, plötzlich vollendet er deine Anstrengung, was du alles tust. Und dann in Haggai Kapitel 2, Vers 5. Lese ich weiter. Und ich stehe euch bei, sagt er dann. Und sage ich, der Herrscher aller Welt. Ich habe euch meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und diese Zusagen gelten bis heute noch. Mein Geist ist mitten unter euch. Habt keine Angst. Ich habe euch zugesagt. Weißt du, wenn du die Zusagen, die Versicherungen Gottes auf deine Seite hast, diese Police, seinen Geist, und dann sagt der Herr weiter, ich, der Herrscher der Welt, sage euch, es dauert nicht mehr lange, dann werde ich die Welt in ihren Fundamenten erschüttern, Himmel und Erde, Land und Meer, diese Elemente. Ich werde alle Völker in Bewegung setzen, so dass sie ihre ganzen Schätze hinter euch herbringen. Du musst dir vorstellen, die bringen, nimm's. Du musst dir vorstellen, Gesundheit wird dir hinterhergebracht, Freude wird dir hinterhergebracht, Frieden wird dir hinterhergebracht. Die Heiden, die werden euch alles hinterherbringen. Schau, guck mal, Gott erlaubt, dass zum Beispiel Daniel in die Löwengrube geht und hinterher kriegt er Halskette und was weiß ich alles, lauter Orden und Auszeichnungen. Und er sagt, bitte hör doch auf, wir sind auch nur Menschen. Denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Mir, dem Herrn, gehört alles Silber und Gold. Gott muss nur Wasserhahn aufdrehen. Und schon fließt Gold. Und Gott muss nur zudrehen und schon geht die Sache in die Luft. Denk nur an die ganzen Ölpipelines und Ölbohrtürme und denk was die ganzen Katastrophen, die ganzen Naturkatastrophen. Die Natur arbeitet gegen den Materialismus, gegen die ganze Habgier. Merkt ihr das nicht? Da wird der ganze Golf von Mexiko versaut, da wird unser Nordsee bald versaut. Da wird alles versaut. Und wie? Das kannst du gar nicht erklären. Der Segen ist nicht mehr da. Und die Technik noch funktioniert. Selbst die Techniker haben keine Lösung. Denk nur, wie viele Tage da das Bohrloch im Golf von Mexiko Öl fließen ließ. Und wie viele Millionen von Tonnen Erdöl da ins Wasser ging und die Küste für Jahre versaut. Oder denk an die Tsunami-Katastrophe in Japan. Guck mal, die Natur arbeitet dagegen. Weißt du, Erdbeben und Tsunami und dann dieser Gau in dem Kraftwerk, alles zusammengespielt, wie verhext. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, ist alles wie verhext. Können die Menschen sagen, was sie wollen? Tschernobyl war wie verhext. Oh, wir brauchen keinen Gott. Und dann sogar unser Herr Gorbatschow damals als Präsident, da kann nur Gott uns helfen. Und das war sein Tod, sein Untergang. Der Untergang der Sowjetunion. Verstehst? Und Gott hat es so zeigen. Tschernobyl. Und bis heute ist die Sache noch nicht bereinigt. Die Schöpfung arbeitet für den Schöpfer. Und wenn der Mensch Gott nicht anbetet, ist alles gegen den Menschen. Dem Ebenbild, der eigentlich Herr dieser Schöpfung sein sollte. Und ich werde es nachtragen, sagt der Herr hier. Denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Und der neue Tempel wird den alten an Pracht weit übertreffen. Denn von dieser Stätte aus werde ich meinem Volk Frieden und Wohlstand schenken. Das sage ich euch, spricht der Herr, der Herrscher dieser Welt. Versteht das Geheimnis der Schöpfung? Er zieht Wassertropfen nach oben, er befiehlt es. Und er sagt, dass wenn ihr in das gelobte Land hinkommt, das Land ist total anders. In Ägypten, da gab es die Wasserkanäle, da muss man nur aufdrehen, die Schleusen, dann floss das Wasser. Aber ihr, hier ist halt angewiesen auf den Frühregen und den Spätregen. Du siehst die Natur und du siehst, wenn der Ahab, der König Ahab, Gott nicht mehr diente, und Gott sagte, na danke, brauche ich dich nicht. Wenn du mich nicht brauchst, ich brauche dich auch nicht. Und dann kam eine Dürre und niemand konnte gegen die Dürre was tun. Da konnten sie fluchen, da konnten sie beten, da konnten sie singen, da konnten sie Priester aufstellen, hortenweise. Das hat nichts genützt. Wenn Gott den Himmel zudreht, ist aus. Verstehe die Geheimnisse der Schöpfung. Jesaja 62, Vers 2. Bis alle Völker werden erfahren, wie der Herr alles zum Guten wendet für dich als Kind Gottes, wenn du ihm vertraust. Alle Könige werden deine Pracht sehen. Alle Könige, der Tag wird kommen. Vielleicht bist du hier ein armer Schlucker. Und vielleicht nimmt dir niemand was ab. Vielleicht kritisieren dich nur und verdammen und verurteilen dich. Vergiss es alles. Aber alle Völker werden erfahren, alle Könige, der Herr wird dir einen neuen Namen geben, mit dem sie dich von da an nennen werden. Und du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand deines Gottes. In der Hand deines Gottes. Vers 4. Du wirst nicht länger die Verstoßene heißen, wie ja die Hagar da genannt, und dein Land wird nicht die verlassene Frau sein. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen. Ist das nicht schön? Lass uns zusammen sagen, ich bin Gottes Liebling. Ist das nicht schön? Ich bin. Noch einmal. Ich bin Gottes Liebling. Halleluja. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen. Dein Land wird die glückliche Vermählte sein. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt dein Land mit sich selbst. Dein Gott. Weißt du, du musst nur die Liebe Gottes in deinem Leben aktivieren. Gott liebt mich. Das habe ich gesagt, ohne Liebe läuft nichts. Wenn die Liebe Gottes, deine Liebe zu ihm zuerst einmal, du fängst zuerst im Fleisch an, du musst zuerst hier unten anfangen und dann hörst du im Geist auf, in ihm. Und dann singst du dieses neue Lied, Psalm 16. Und das will ich noch Psalm 16 dir noch vorlesen, ein Lied Davids, schütze mich, Gott, ich vertraue dir. Weißt du, wenn Gott dich nicht bewacht, wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Wo der Herr das Haus nicht baut, bauen alle, die daran bauen, vergeblich. Also deshalb ist es so wichtig, dass Gott mit uns ist. Du sollst dich immer vergewissern, wessen Bild du trägst, wer mit dir ist und wer bei dir ist. Und dann lese ich hier weiter und ich sage zu dir, du bist mein Herr, mein Glück. Finde ich allein bei dir. Im Land werden viele Götter verehrt, also auch in Deutschland, an denen auch ich meine Freude hatte. Also es gibt viele Götter, ich habe auch Spaß am Auto und Spaß an dem und Spaß an dem. Jetzt aber sage ich, wer anderen Göttern nachläuft, muss seine volle Strafe tragen. Das Auto fängt mit A an und mit O auf. Ja, ja, und schon kostet so viel Geld heute, wenn ich tanken gehe, denke ich, liebe Zeit, wo kann ich heute billiger tanken? Ich gieße diesen Göttern kein Opferblut mehr hin, sagt David. Nicht einmal ihren Namen spreche ich aus. Herr, was ich brauche, das teilst du mir zu. Das teilst du mir zu. Du hältst mein Los in deiner Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir auch sehr gut. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Gewissen an ihm und seinem Rat. Es ist toll, mit Gott zu leben, was nicht nur am Tag. Auch nachts werde ich an seinem Rat erinnert. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Bist du dir dessen bewusst? Wessen Bild trägst du? Wessen Bild ist in dir eingebrannt? Er ist mir nahe und das ist mir bewusst. Gott ist näher als die Luft, die du atmest. Glaub mir das. Er ist dir näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir und er bleibt in dir. Die Luft muss immer ausatmen. Aber Gott bleibt drin. Das ist mir bewusst. Er steht mir zur Seite. Ich fühle mich ganz sicher. Darum bin ich voll Frieden und voller Dank. Ich weiß mich beschützt und geborgen. Du, Herr, wirst mich nicht der Totenwelt preisgeben. Ich weiß. Und du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende. Denn ich halte deine Treue zu dir. Du führst mich den Weg des Lebens. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Das Geschöpf braucht den Schöpfer. Und wir wollen jetzt miteinander zusammen das Lied Näher mein Gott zu dir singen. Weißt du, wenn Gott nicht nahe ist, vergiss alles. Dieses Lied wurde gespielt, als die Titanic unterging. Weißt du, zuerst hat man Gott gar nicht gebraucht. Aber als dann dieser Eisberg die Titanic rammte, dann näher mein Gott zu dir. Aber wir haben Gott jetzt und weißt du, Titanic unsinkbar. Passiert uns nichts und so weiter. Wenn Gott die Hand zurücknimmt, geht die Titanic unter. Und dann ist es zu spät, näher mein Gott zu singen. Es gibt einen Punkt und eine Zeit, wo es zu spät ist, näher mein Gott zu singen. Aber jetzt ist die angenehme Zeit. Näher mein Gott zu dir. Näher zu dir. Bild dir nichts ein. Wir brauchen die Nähe Gottes. Ohne die Nähe Gottes funktioniert nicht. Wir singen dann und während wir singen, bringen wir auch das Opfer. Gott möge alle Geber segnen. Näher mein Gott zu dir.